Hallo zusammen.
Und nochmal Kalispera.
Denn wir sind immer noch in Griechenland auf unserer Reise durch Europa. Ihr seid hier richtig beim Podcast Travel and Taste. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Zusammen mit unseren Kindern reisen wir ein Jahr durch Europa auf der Suche nach dem guten Geschmack.
Heute nehmen wir euch mit zu den besten Winzern Griechenlands. Wir fahren zum Beispiel nach Diakopto zum Weingut Tetramitos.
Essen in den Bergen bei Koch Georgios.
Verbringen einige Zeit auf dem Pelion und entdecken in Thessaloniki und im Norden Griechenlands einen kulinarischen Höhepunkt nach dem anderen.
Also reinhören lohnt sich. Viel Spaß bei Travel and Taste.
Der Podcast.
Griechenland. Dieses Land hat es uns so angetan, dass wir insgesamt fast 2 Monate hier verbracht haben.
Ganz genau. Wir wollten dort mehr über griechischen Wein herausfinden. Das haben wir auch getan. Und genau deswegen, Anna, müssen wir diese Folge eigentlich mit einer Entschuldigung beginnen, weil wir haben letztes Mal großspurig angekündigt, dass wir 2 Weine für euch probieren wollen. Haben aber so lange geredet, dass wir irgendwann gesagt haben, so, jetzt müssen wir mal Schluss machen.
Und außerdem hatte das Ding auch 15% und wir haben einfach gemerkt, die Zunge wurde immer schwerer.
Genau, es war für uns und für euch besser, dass wir aufgehört haben. Deswegen beginnen wir diese Folge jetzt direkt mit einer schönen Flasche. Einer Flasche, auf die ich mich sehr freue. Und da sind wir auch gleich eigentlich schon mittendrin in der Geschichte, Anna.
Winzer, griechische Winzer sind eine Wundertüte. Ich meine eher griechischer Wein. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich direkt wieder an das Blut der Erde, komm, schenk mir ein und wenn ich dann traurig werde. Nein, nein. Also Griechenland ist so cool, was die Szene angeht. Wir haben Winzer kennengelernt, von deren Existenz wir vorher nichts wussten. Es gibt so viele tolle Menschen dort, die Wein machen.
Ja, von deren Existenz eigentlich niemand irgendwas weiß, weil die Zahl der Weingüter, der kleinen Weingüter in Griechenland hat in den letzten 15 Jahren sich ungefähr vervierfacht. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Und natürlich kann man da, entsteht jeden Tag irgendwo was Neues, Cooles.
Genau, und es ist auch nicht so wahnsinnig leicht, sie in Deutschland zu bekommen. Und deswegen haben wir da mal für euch so richtig recherchiert.
Und die beste Bezugsquelle für griechischen Wein ist The Wine House, the-winehouse.de, packen wir euch in die Shownotes. Besteht aus 2 Menschen sozusagen, The Wine House. Das ist einmal Harris, der hat in Ulm seinen Sitz, betreibt auch dort eine Winothek. Und das ist unser lieber Freund Anestis aus Thessaloniki.
Über den wir nachher nochmal ausführlich reden werden.
Genau, über Anestis müssen wir auf jeden Fall ausführlich reden.
Und der hatte auf jeden Fall wahnsinnig viele Tipps für uns, zu welchen Winzern wir fahren. Er kennt eigentlich die gesamte Weinszene. Was heißt eigentlich, er kennt die gesamte Weinszene.
Anestis kennt die Schuhgröße jedes Winzers, das ist unglaublich. Und er hat uns zusammengebracht mit, Achtung, Panagiotis Papagianopoulos. Panagiotis hat selber gesagt, er druckt seinen Namen nicht auf die Etiketten, sonst müsste er so eine extra Bauchbinde drumherum machen, damit der drauf passt. Er hat mit Anestis zusammen studiert und gilt als einer der angesagtesten, besten Winzer Griechenlands, die dieses griechische Weinwunder, anders kann man es nicht nennen, mit in Schwung gebracht haben.
Er hat uns eingeladen, wir durften bei ihm vorbeikommen, auf dem Weingut, draußen hupt es, auf dem Weingut im Tetramitos, das liegt in Diakopto.
Das ist an der Nordküste
der Peloponnes, wir sind also von Athen zurück auf die Peloponnes gefahren, an der Nordküste und ein schmaler Weg zieht sich den Berg hinauf, bis man zu seinem Weingut kommt.
Genau. Relativ hoch gelegen und da sind wir auch schon eigentlich beim Geheimnis seines Weins. Ich habe ihn im Weingut gefragt, was machst du und warum machst du es? Und meinte er, komm, lass uns nicht hier reden, du musst in die Weinberge, um das zu verstehen. Wenn der Winzer sowas zu mir sagt, denke ich mir schon, okay, hier bin ich richtig. Also sind wir in die Weinberge gefahren und die liegen auf 800 bis 1000 Meter Höhe. Sagt er so, und jetzt drehst du dich mal um. Hinter uns liegen die Berge bis zu 2400 Meter hoch. Die halten die heißen Winde, die aus Afrika hochkommen, ab. Und er sagte, jetzt dreh dich wieder um, guck nach vorne, da unten siehst du das Meer. Sah man an dem Tag nicht, weil es diesig war, aber egal, da ist das Meer. Von da kommt immer ein leichter, kühlender Wind, der auch Salze mit sich bringt. Und er sagt, in seinem Wein, haben sie herausgefunden, bei Messungen im Labor, sind überdurchschnittlich viele Salze enthalten. Das riechst du und das schmeckst du auch. Nein, du schmeckst, das Salz kannst du nicht riechen.
Lass uns doch mal einmal schmecken.
Und wir haben jetzt im Glas seinen Roditis Natur, es steht Natur drauf, aber Panagiotis sagt, nein, ich mache keinen Naturwein, ich mache traditionellen Wein. Wein wie diesen hat mein Vater auch schon gemacht, wir machen ihn heute einfach nur mit ein bisschen mehr Finesse. Und traditioneller Wein heißt in erster Linie mal der Weißwein mit relativ langer Maischestandzeit, bis zu 3 Wochen, also mit mehr Grip, mit mehr Struktur, mit mehr Tannin. Und die Rotweine, sehr kurze Maischestandzeit, so 3 Tage ungefähr nur. Dadurch sind sie sehr hell, leicht. Und jetzt trinken wir erstmal einen Schluck.
Roditis, sag mir mal was, Roditis, genau, wollte ich
sagen. Ist die persönliche Lieblingsrebsorte von Panagiotis, weil er sagt, das ist die vielfältigste. Und wird eigentlich in fast ganz Griechenland angebaut, aber bei ihm, sagt er, in diesem besonderen Terroir fühlt sie sich am wohlsten.
Also eine autochthone Rebsorte?
Genau. Griechenland hat über 300 Rebsorten, aus denen Wein gemacht wird. Ungefähr 30 davon sind kommerziell von Bedeutung. Roditis kennt in Deutschland, komm, seid mal ehrlich, habt ihr schon mal was davon gehört? Keine Sau.
Kannten wir auch aber nicht. Ändern.
Oh, das war nichts.
Das war nichts.
So.
Ich darf bestimmt gleich meinen Lieblingssatz sagen. Wartet's ab.
Salzige Mineralität.
Du bist so gemein. Du bist die ganze Zeit am Quasseln über den Wein. Jetzt will ich auch mal was sagen.
Entschuldigung.
Ja, ich darf sagen, Patrick, salzige Mineralität. Diesmal wirklich.
Absolut. Mm.
Oh, gut. Kräutrig fließt da mir den Rachen hinunter.
Ja, aber das zeichnet die Weine von Panagiotis aus und deswegen mag ich sie so. Da ist Frucht, ja, da hast du so ein bisschen weißen Weinbergspfirsich, der da irgendwo im Hintergrund des Gaumens auch rumhopst. Aber eigentlich hast du die Kräuter, hast du die Würze im Vordergrund. Der Wein ist richtig kühl. Also ich meine jetzt nicht, weil er im Kühlschrank war und jetzt ungefähr 12 Grad hat, sondern so von der ganzen Anmutung im Mund ist das schlank, die Säure ist präzise. Du hast diesen leichten Grip, diesen leichten Gerbstoff. Und dann, wie du gerade richtig gesagt hast, diese Salzigkeit. Das ist einfach, oh.
Du standest also mit dem Winzer oben in seinen Weinbergen und dann hast du ihn gefragt, lieber Panagiotis, was isst man denn dazu? Und da hat er gelacht und hat gesagt, komm.
Er hat gesagt, wir könnten heute Abend zusammen essen gehen.
Er klemmte sich eine Karton Weinflaschen unter den Arm und sagte, naja, so 10 Minuten dann noch ein bisschen in die Berge rein. Oder sagte er 15 Minuten?
Ich glaube, er sagte 15.
Wir fuhren also mit ihm hinterher in die Berge hinein. Es wurde immer einsamer und man sah Tavernen rechts, links, aber er hielt nirgendwo. Nach 40 Minuten kamen wir dann in Kalafrüter an, bei seinem Freund, dem Koch Georgios Manikas und seiner Frau Maria Andripoulou. Und das Ding hieß Tospititis Marios und das heißt so viel wie bei Marios Frau. Warum eigentlich Marios Frau? Nee, es hieß eigentlich zu Hause bei Maria oder so, ne?
Ja, er hat gesagt, den Namen des Restaurants übersetzt man ungefähr bei Maria zu Hause. Aber so richtig wörtlich, ich habe den griechischen Namen durch mehrere Übersetzungsprogramme gejagt. Sowas richtig Sinnvolles kommt nicht bei raus.
Aber ist ja auch egal, denn Georgios war eine Erscheinung. Er trat auf uns zu. Er war ein bisschen kleiner als wir, hatte einen wunderbaren Bauch, der vom Genießen zeugte. Seine Augen strahlten. Er sagte, kommt herein und lasst uns essen. Und er diskutierte ja erstmal mit dem Winzer darüber, was es überhaupt geben soll. Wir haben kein Wort verstanden. Die diskutierten, die verhandelten.
Ja, Panagiotis hat erstmal die Flaschen ausgepackt, die er dabei hatte. Und dann haben die beiden diskutiert, was es dazu zum Essen geben könnte.
Dann verschwand er in der Küche bei seiner Frau. Und wenig später füllte sich jetzt unser Tisch mit verschiedenen Tellern, Platten und Schüsseln. Und Patrick, das müssen wir einfach aufzählen, was es da alles gab. Es gab Korta,
Wildgemüse, von ihm eigenhändig gesammelt, weil er geht in die Natur, um ganz viele seiner Sachen dort zu sammeln. Zum Beispiel das Gemüse, wilden Spargel, Pilze.
Genau, er macht alles selber, alles ist lokal. Er hat früher gekocht in Patras gekocht und hat er gesagt, nee, die Produkte sind eben nicht gut genug. Das ist eine Stadt, da möchte er nicht mehr sein und hat sich mit seiner Frau eben aufs Land zurückgezogen, um dort zu kochen. Ich mache weiter. Es gab Tyropita, so eine Art Schafskäsekuchen.
Boah, war das gut.
Oh, lecker. So gerollt. Kotopoulou me tutamakia, so eine Pasta mit Hähnchen in Tomatensauce. Ich kriege schon wieder Hunger, wenn ich das hier lese. Was gab es noch, Patrick?
Kontosoufli, gegrilltes Schweinefleisch. Und dann, das war auch der Hammer, Asprogiani, ein Jahr altes Lamm in Zwiebelsauce.
Es gab geschmortes Wildschwein und Fasolia cateria, Bohnen aus dem Nachbardorf mit Kräutern im Ofen geschmort. Göttlich, göttlich. Und diese Weine dazu, die schmeckten wirklich, die haben perfekt gepasst. Der Roditis, den wir im Glas haben, passte super zur Pasta. Und dann hatten wir noch einen Rotwein, der war auch was ganz Besonderes, der hieß Feloe. Ja. Und selbst da kam Georgios ganz schnell an unseren Tisch gewieselt, nahm sich ein Glas und schenkte sich ein und sagte, also diesen Wein, den darf man nicht allein trinken, den muss man zusammen trinken. Das war ein satter, ein großer Rotwein.
Hatte was burgundisch Sanftes und er hat da was Schönes gesagt zu Wein. Er meinte, eine gute Flasche, die trinkt er nie allein, die trinkt er nicht mal nur mit seiner Frau. Da müssen Freunde am Tisch sein, da muss der Tisch voll sein und guter Wein ist zum Teilen da.
Genau, wie auch Essen. Er sagt, es geht nicht nur ums Sattwerden, es geht einfach um diese Gemeinschaft und er ist von Herzen Wirt. Das hat man ihm so richtig angemerkt. Also ich meine, ich konnte nach dem Essen nicht mehr. Wir haben gegessen, gegessen, gegessen. Es war richtig gut. Wunderbares Erlebnis.
Ja.
Dann ging es weiter. Wir haben noch herrlich genächtigt bei dem Winzer in seinem Gästehaus und sind dann weiter. Ach, wir sind weiter auf den Pelion gefahren. Und der Pelion, das ist so ein Sehnsuchtsort der Griechen. Wenn man einem Griechen davon erzählt, der bekommt glänzende Augen.
Wir hatten noch nie davon gehört zuvor, aber jedem, dem wir das gesagt haben, wir fahren auf den Pelion, so, oh, euch, ihr habt's gut.
Und ihr bleibt 2 Wochen, oh, habt ihr es gut, ich möchte mitkommen. Also das liegt südlich von Thessaloniki weiter runter und nördlich von Athen. Ist auch nochmal so eine Halbinsel, sehr bergig, sehr, sehr viel Wald. Man sagt auch, es ist der Schwarzwald Griechenlands, es gibt viele Gebirgszüge. Wunderschön und einsam. Unser Haus war sowas von einsam gelegen. Patrick Palzi. Wir kamen da an und unser Bekannter, bei dem wir übernachten durften, sagte nur, ruft mich an, wenn ihr am Flussbett seid. Und dann mussten wir wirklich durch ein ausgetrocknetes Flussbett mit unserem Auto fahren, bis wir dann am Haus waren, das auf so einer kleinen Anhöhe lag, zwischen Olivenbäumen gelegen.
Wunderschön. Also außer uns waren dort nur noch ein paar Wildschweine.
Ja, einige Wildschweine.
Nachts Rumoren gehört.
Grunzen und Rumoren. Und es gab eine Katze, die uns begrüßte und wir nannten sie Persephone. Sie entstieg direkt aus der Unterwelt und wurde von uns wieder aufgepäppelt an der Oberwelt.
Nee. Ihr seht, wir haben auch viel mit uns mit griechischen Sagen beschäftigt.
Ja, diese Wildschweine, die sind auch nicht für jeden schön. Erzählte uns nämlich ein paar Tage später dann ein Winzer, den wir dort entdeckten, Patrick.
Andreas Patistis. Und
wunderbar auch, du bekommst ihn im Supermarkt, steht Patistis. Wir haben da mal eine Flasche durch Zufall gekauft und dachten, was ist das denn hier für ein geiler Scheiß, ja? Man muss es doch mal so aussprechen.
Ja.
Sowas wird hier gemacht, Wahnsinn.
Ja, Andreas ist eigentlich so eines der Gesichter dieses griechischen Weinwunders, möchte ich es nennen. Sein Vater und auch sein Opa haben da schon Wein gemacht und er macht das Ganze jetzt auch ähnlich wie Panagiotis sagte, einfach noch mit ein bisschen mehr Finesse, macht 20.000 Flaschen im Jahr, ziemlich abgefahrenes Zeug, aber er sagt, 20.000 Flaschen, die wirst du immer los. Und das Interessante ist gerade bei Griechenland, dass 2 große Krisen mit dazu geführt haben, dass diese Weine erstens jetzt so gut sind, dass es auch so viele gibt. Das war einmal die große Finanzkrise, ausgelöst von dem Crash der Lehman Brothers in den USA 2008 und dann die Euro-Krise in Griechenland selber, die so 2010 ein bisschen angefangen hat, 11 bis 15 eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und das zum einen dazu geführt hat, dass die Leute sich auf ihre eigenen Werte besonnen haben. Was haben da Europa, fanden sie dann eine Zeit lang gar nicht mal so cool. Das Gesicht war Wolfgang Schäuble damals, ne, das böse Europa. Da haben sie gesagt, wir gucken, was wir selber machen können und worin wir gut sind. Das hat sowohl bei der Küche auf eine Rückbesinnung auf die Tradition geführt, als auch beim Wein. Und auf einmal wurde Wein auch wieder cool und angesagt bei jungen Leuten. Die haben davor hauptsächlich Spirituosen getrunken. Griechenland war der 4. Whisky-Markt weltweit. Bei gerade mal 10, 11 Millionen Einwohnern, muss man sich mal klar machen. Da ist klar, die haben Whisky gesoffen und sonst nichts. Und die großen Konzerne haben im Zuge der Krise aufgehört, in Griechenland zu investieren. Und das war eine Lücke, in die der Wein stoßen konnte und aufs Herrlichste gestoßen ist.
Mhm. Und seitdem ist Wein wieder in und angesagt. Und Andreas Patistis eben ist einer dieser Winzer, der wirklich gute Sachen auch macht. Also, ja. Der hatte auch wieder tolle Essenstipps für uns. Der hat einen tollen Orange-Wein, hat gesagt, komm dazu, müsst ihr gebratenes Gemüse machen. Zum, wie heißt der nochmal, Xinomavo?
Xinomavo.
Ja, Zicklein dazu. Ja, da haben wir uns einen Zicklein gebraten, kleiner Scherz.
Ja, aber das fand ich so cool, als wir bei ihm waren, dass er bei jedem Wein gefragt hat, was esst ihr denn so? Und sagt, ja, hauptsächlich eigentlich Gemüse, Fleisch eher selten, wenn überhaupt. Und hat er immer gesagt, okay, und zu dem Wein könntet ihr das essen, zu dem das. Das war toll.
Haben wir da auch eine Flasche von?
Wir haben eine Flasche davon, die ich jetzt auch aufmachen werde. Auch einen Xenomavro, seinen Single Vineyard, also Einzellage. Und was ich ja hasse bei Flaschen, wenn sie so mit Wachs verschlossen sind.
Ja, sieht ziemlich also, cool aus, ist aber immer so eine Sauerei.
Ist kein Plastik und so, ist alles schön und gut.
Aber du hast die Wachskrümel überall hängen.
Ja, weil ich habe weißes T-Shirt und jetzt rote Kapsel.
Xenomavro ist auch eine autochtone Rebsorte. Rot.
Genau, man hatte in Griechenland eine Zeit lang auch sich mit internationalen Sorten versucht. Also das Zeug, das überall wächst, Cabernet Sauvignon, Merlot und so weiter. Aber eben auch im Zuge der Krisen hat man sich darauf besonnen, die autochthonen Rebsorten wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, auch weil die nicht vergleichbar sind. Ne? Wenn du jetzt in Griechenland Winzer bist und du machst ein Cabernet Sauvignon und verkaufst die Flasche für 60 Euro, dann musst du dich dem internationalen Vergleich stellen. Xenomavro wächst nur in Griechenland. Hast du jetzt den Vergleich in Griechenland oder mit anderen griechischen Weinen, aber nicht mit Weinen aus dem Bordeaux, aus Chile, aus
Du hast auf jeden Fall dieses Besondere, da geht ja auch der Trend sowieso zu hin. Ja, total. Dass man wieder das Besondere findet, das Individuelle, nicht diese Masse oder diese universellen Weine oder wie man das ausdrückt.
Das ist ja generell so. Also hat mir ein Winzer auf der Weinmesse in Athen auch gesagt, dass es eine Bewegung gibt weltweit, die hingeht zum kleinen, authentischen, echten, lokalen. Wir denken ja genauso. Na, und da passen solche Weine natürlich perfekt dazu.
Jetzt möchten wir diesen Rotwein für euch verkosten. Oh, wow. Ui.
Das ist eine andere Nummer, ne?
Boah, Eisen. Was riechst du?
Mich erinnert der an gereifte Pinots. Er hat so diese Eisenblutnummer.
Wow.
Und? Bisschen Nerdsprech. Andreas arbeitet gerne mit ein bisschen mit flüchtiger Säure. Mhm. Flüchtige Säure sind Esterverbindungen, die dem Wein entstehen. Jetzt mal ganz. Ich mach's einfacher. Also, das ist im Prinzip, wenn Wein so ein bisschen. Ja, das klingt böse, wenn ich sage, einen Essigstich hat. Aber er riecht ein bisschen in diese Richtung Essig-Klebstoff. Ich persönlich mag das sehr gerne. Und Andreas spielt damit sehr gekonnt. Er hat so ganz leichte Noten davon. Und Xenomavro hat eine hohe Säure und
unfassbare Tannine. Während Patrick sich hier über die flüchtige Säure auslässt, habe ich schon
ich finde das Zeug so geil, schon
einen Schluck genommen. Und das ist auf der Zunge, das ist schon mal eine Hausnummer hier.
Boah, das ist Schmirgelpapier auf der Zunge, ne? Da kann man ist kein Wein zum Podcast aufnehmen, man kann danach kaum noch reden. Mhm. Aber das ist geiles Schmirgelpapier, das ist so ganz sanft, das ist glatt, das ist weich. Gleichzeitig die Säure, ihr merkt, ich muss andauernd schlucken, weil der Speichel so fließt.
Hör mal, das Zeug ist super. Gibt es das auch in Deutschland zu kaufen, Patrick?
Ja, er hat einen Partner in Berlin. Den Namen weiß ich gerade nicht mehr, den tun wir euch auch in die Shownotes. Du warst beim Thema Agalasti
und
Markt, Anna. Erzähl, was wir dort erlebt haben.
In Agalasti ist jeden Samstag nämlich Markt. Und da sind wir natürlich jeden Samstag gewesen. Wir waren, wie lange waren wir da? Ich glaube, über zweieinhalb Wochen waren wir, glaube ich, da. Wir waren dreimal auf dem Markt. Und es ist nicht groß. Aber es ist alles da, was man braucht. Es gibt Honig, unfassbaren Honig, Kastanie, Eichenhonig mit Pinie. Es gibt eingelegten Seefenchel, Bergtee kann man da kaufen. Es gab so eine Omi da, die verkauft Wein in Plastikflaschen, in alten Wasserplastik, 1,5 Liter Flaschen. Und der Wein, wir haben gefragt, was haben Sie denn da? Und dann hat sie gesagt, okay, White, Red und Dark. Und aus purer Neugierde haben wir alles drei mitgenommen und abends verkostet. Das Zeug war nicht schlecht. Das schmeckte eigentlich wie so ein wilder Naturwein.
Ja, besonders der Weiße, das war. Also wirklich aus der alten Wasserflasche noch mit dem Etikett der Wassermarke drauf. Sowas von abgefahren.
Ja, war verrückt.
Den Roten haben wir nicht ausgetrunken.
Am der Rote Schluss. War
nix. Nö.
Und der Rosé war auch so ein Schlabberli.
Es klingt, als hätten wir auf dem Pinot nur gesoffen die ganze Zeit.
Haben wir nicht. Das Schöne auf diesem Markt war, es gab einen Eiermann.
Der Eiermann in Latzhose. der auf der Ladefläche seines Pickups Eier verkaufte.
Und sich erstmal ausgetauscht hat mit einem anderen mit einem anderen Markteinkäufer über die Lebensmittelpreise und die Eierpreise in den USA und diskutierte über Trump und wie furchtbar er alles findet und dann sich uns zuwandte und sagte: Wow, Travel and Taste steht auf eurem Auto. Was ist das denn? Was macht ihr denn? Dann war er total begeistert von unserem Projekt, unserer Reise durch Europa und hat gesagt: Wenn ihr gut essen wollt, dann müsst ihr in die Massima Stories in Aphestis.
Zu Philippos.
Zu Philippos. Geht dahin und ihr sagt mir nächste Woche, wie es gewesen ist. Ich warte hier auf euch auf dem Markt. Ihr sagt mir, wie es gewesen ist. Ja.
Anna, wie war's denn?
Ja, wenn uns jemand sowas sagt, machen wir sowas. Wir sind also ein paar Tage später nach Aphestis gefahren. Es war spektakulär. Erstmal, Aphestis ist ein sehr schöner, kleiner Ort mit einem verschlafenen Marktplatz. Gut, es war auch überhaupt keine Saison. Dort saßen die alten Herren von einer alten Taverne, was die Massima Stories waren, tranken ihren Sipuru. Wir kamen hinein, es war so ungefähr 2 Uhr mittags. Die Lichter waren noch aus in dem Restaurant. Doch, der hat erst die Lichter angemacht, Patrick, für uns.
Ja, aber es war 13 Uhr.
Es war 13 Uhr, okay. Hatte, glaube ich, frisch aufgemacht. Überall standen noch Plastiktüten mit Einkäufen, frisches Gemüse und so. Und in der Mitte des Raumes stand ein Herd, auf dem Töpfe standen. Und aus denen blubberte es und duftete es. Und wir guckten schon mal rein und dachten: Wow, hier sind wir richtig. Und haben uns hingesetzt. Wir wurden aber erstmal nicht bedient.
Weil Philippos, der Chef, Koch und überhaupt wahnsinns wunderbarer Mensch, sich mit einem anderen Menschen unterhielt, ja, der gerade irgendwas zu tun hatte in, ja, seinem Restaurant. Das dauerte so 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und dann meinte er: Ich komme gleich zu euch.
Ja. Und nach einer Viertelstunde war er soweit. Er knipste das Licht an, er machte Musik an. Er kam zu uns an den Tisch und sagte: Ja, slow cooking, slow service. Also, genau. Damit hatte er mich. Also er hatte eine Ruhe, es war einfach klar, er war hier der Chef und er sagt, wann es losgeht. Und wir hatten Zeit. Wir saßen da und dachten: Ja, okay, wir lassen uns drauf ein. Vielleicht noch als kleine Background-Story, hatte uns der Eiermann nämlich schon erzählt. Er hat vorher in verschiedensten Restaurants gearbeitet, in 5-Sterne-Hotels, immer getrieben von der Eile, alles schnell zu machen.
Preisdruck vor allem.
Preisdruck und so weiter. Und das hat er in den Massima Stories völlig abgelegt. Ja, Patrick, warum heißt es Massima Stories? Wegen dieses Herdes.
Massina ist nämlich Herz? Massina. Wegen, ja, dieses Herdes. Massina, ja, ist die Maschine übersetzt. Und diese Maschine wird betrieben mit Holz. Ein Holzofen. Genau, also ein Holzherd. Ein Holzherd, in dem auch ein Ofen noch so eingebaut ist. Und darauf kocht er.
Inmitten des Raumes für alle. Und dann sagte er: Ja, was wollt ihr haben? Ich habe heute da
verschiedene Salate. Wir haben uns dann entschieden für einen Salat mit Bratäpfeln. Das war der Hammer. Ein Salat mit selbstgemachtem Chutney. Dicke Bohnen aus dem Topf mit Tomaten und so Lammwürste mit langsam geschmorten Paprika. Lammhaxe mit jungen Kartoffeln. Lammhaxe. Leute, ich habe selten so ein Fleisch gegessen. Unfassbar.
Ja, wir saßen da und aßen, wir aßen andächtig und beobachteten Philippos, der wirklich die Ruhe weg hatte. Das war schön, es war einfach schön. Die Kinder sind zwischendurch rausgegangen, die rannten da über den Dorfplatz, konnte ja auch nichts passieren. Und dann kam er mit Philippos ins Gespräch.
Und das war so schön, wie er uns erzählt hat, wie er da dorthin seinen Weg gefunden hat, dass es in den Restaurants, wie gerade gesagt, in den großen immer nur um den Preis ging. Und seine früheren Chefs, hat er gesagt, die wollten immer hohe Qualität, das durfte aber nichts kosten. Und das war einfach nichts für ihn. Er sagt, alles, was ihr hier gegessen habt, habe ich selber gemacht, selber gesammelt. Ich kenne jeden Händler. Ich rufe die morgens an, den Fischer, und frage ihn, was hat er? Dann sagt er, ich habe 3 Kilo Makrelen heute, mehr waren nicht im Netz. Sagt er, ja, bring mir die. Dann macht er mit denen irgendwas. Und es ist auch so, wenn ein Essen aus ist, also er macht jede Woche eine neue Karte. Aber wenn du gegen Ende der Woche kommst, kann es sein, die Sachen sind aus.
Ja.
Weil er hat halt nur so viel, wie er hat. Und dann hat er uns da immer Sachen zum Probieren hingestellt.
So kleine Tellerchen.
Ja, guck mal hier, das habe ich eingelegt. Diesen Fisch mit den Wildkräutern. Eat. Und wir aßen.
Und er brachte uns dann auch noch so ein kleines Zipuröchen.
Aber auch bitter nötig.
Und er hat auch Zitronen selbst eingelegt in Salz. Und dazu Fisch. Wow. Also wir saßen da, wir aßen, wir unterhielten uns mit ihm und Es war einfach schön. Er sagte, das ist sein Leben. Kochen ist sein Leben. Er ist morgens ab 9, 10 Uhr da und steht da bis abends in der Küche. Und er macht das. Das ist Kunst für ihn. Kunst. Leben. Kreativität. Leben. Eigentlich mehr Kreativität, hat er, glaube ich, gesagt.
Ja, er hat auch gesagt, also seit er 5 ist, war sein Lieblingsplatz zu Hause immer die Küche. Da war es warm, da war die Oma, da gab es immer was Gutes zu essen.
Sie hat ihm auch Kochen beigebracht, die Oma. Ja.
Er hat erzählt, neulich hätte ihn ein Kunde gefragt oder ein Gast gefragt, warum er denn kein Tzatziki habe. Es sei doch ein griechisches Restaurant. Meinte er, naja, dann soll er wieder kommen, wenn die Gurken reif sind.
Ja.
Er macht jetzt weder Tzatziki noch griechischen Salat, weil es gibt keine Gurken, keine Tomaten.
Ich glaube, das war eines der besten Essen, die ich in Griechenland gegessen habe.
Ja, 4 Stunden waren wir da. Wir haben das Abendessen ausfallen lassen.
Ja, ja, war ein toller. Also wenn ihr mal in die Gegend kommt, Pilion, Aphestis, Masima Stories. Er sagte, er sei einer von 2 in ganz Griechenland, die auf so einem Holzding kochen.
Genau, und ich bin mit Philippos immer noch in Kontakt und wir machen irgendwas Cooles zusammen. Wir wissen beide noch nicht genau, was daraus entsteht, aber es wird was werden. Geht auf meine Seite, patrickhemminger.de, meldet euch zu meinem Newsletter an und dann erfahrt ihr es als Erste.
Ja, wir waren traurig, als wir den Pilion wieder verlassen mussten, aber es erwarteten uns ja tolle Dinge, denn wir waren in Thessaloniki verabredet mit
Anestis.
Anestis. Ach, Anestis.
Anestis hatte uns davor eine E-Mail geschrieben. Ich kannte ihn persönlich bis dahin nicht, nur vom Telefon. Und er hat gesagt, also frühstücken geht ihr da, Mittagessen da, dann gibt es noch diesen Markt dort und zum Abendessen treffen wir uns und lernen uns kennen.
Thessaloniki. Ich hatte keine Ahnung von Thessaloniki. Ich war da noch nie gewesen. Du auch nicht, Patrick?
Nein.
Und auch unsere Kinder, die waren erst so ein bisschen skeptisch, weil eigentlich mögen sie große Städte gar nicht. Aber Athen fanden sie ja schon mal super. Und Thessaloniki, das fanden sie einfach großartig. Wir hatten ein Apartment gemietet oben in der Altstadt, Anopoli, also hoch oben auf dem Hügel. Wir sahen aufs Meer und auf die ganze Stadt unter uns, die teilweise nicht schön ist, weil vieles immer wieder zerstört wurde. Aber es gibt auch unfassbar schöne Ecken. Und wir hatten eben einen straffen Plan, einen straffen Foodplan. Wir starteten also am nächsten Tag unsere Tour unten im Zentrum bei einem lokalen Frühstück bei Giannis. Da haben wir Bougatsa gegessen, knusprige Blätterteigkuchen. Ein so ein Ding und du bist satt bis abends, aber wir hatten noch einiges vor uns. Wir sind also dann durch die Stadt geschlendert auf den Kapani-Markt. Das ist einer der größten und ältesten Märkte der Stadt. Ja, und nichts für schwache Nerven, ne? Da baumelten die Tiere ohne Haut.
Halb oder ganz.
Ja.
Die Köpfe fehlten, die lagen daneben.
Schweineköpfe auf den Tischen.
Gehäutete Lämmerköpfe.
Oh, mit blutigen Augen.
So mit der Zunge befüllten den Zähnen.
Ach, Patrick. Nein, es war auch einer der Männer, die dort geschlachtet haben, hat uns angesprochen auf Deutsch. Wie geht's uns? Und erzählte dann ein bisschen aus seinem Leben, dass er jahrelang in Deutschland gewesen war und nur geschlachtet hat. Und dann wieder zurück nach Griechenland gegangen ist. Hier ist es schöner, hat er gesagt.
Hier haben wir die Sonne, wir haben das Meer und wir interessieren uns für das, was der Nachbar macht, hat er gesagt. Das tut ihr in Deutschland nicht. Hm. Haben wir drüber nachgedacht.
Ja. Und wie wir so dachten, gingen wir weiter zum nächsten Tipp.
Weil wir Hunger bekamen,
bevor wir
jetzt sentimental werden.
Und das war Bombidia Street Food. Das ist auch so eine Institution in Thessaloniki. Seit 40 Jahren werden dort die Souvlaki-Spieße gebraten und die Pitas gefüllt. Und die Fleischbällchen sind berühmt, weil sie aus einem alten Rezept aus Konstantinopel zubereitet sind. Konstantinopel, genau. Heutiges Istanbul, war ja lange Zeit
griechisch.
Und die Griechen sagen immer noch Konstantinopel. Hartnäckig. Ja. Was haben wir denn da alles gegessen, Patrick?
Also diese Fleischspieße. Dann so eine Paprikapaste dazu, das war göttlich, da konnte man die so reindippen.
Und das Beste dazu war der Rezina. Patrick hatte seinen Lebtag noch keinen Rezina getrunken.
Nein, weil geharzt dabei. Ich dachte auch aus irgendeinem mir selber nicht ersichtlichen Grund, dass Rezina süß ist. Ist es aber gar nicht. Das ist einfach geharzt, früher um ihn eben würziger zu machen und vor allem um den Wein haltbarer zu machen. Und das war richtig gut.
Ja, der Kellner fragte uns, ob wir ihn gerne mit Cola oder Limo gemischt trinken wollten. Wir sagten einfach pur, bitte. Ach, ja. Das ist doch viel zu trocken, meinte er. Nee, haben wir gesagt, komm, einfach mal ein Fläschchen pur. Der sprach übrigens auch Deutsch, war schon mal in Frankfurt gewesen, der Kellner. Und dann bekamen wir halt unseren Rezina pur und der schmeckte richtig, richtig gut.
Richtig gut, ja.
Ja, zu den Fleischbällchen und diesem Käse, den gegrillten.
Das war der Hammer, ja.
Dann haben wir noch eine wunderbare Stadtführung gemacht und dann haben wir uns abends mit Anestis zum Essen verabredet.
Genau, im Tiffany's. Wir saßen da.
Größte Weinkarte von Thessaloniki.
Und irgendwann
flog die Tür auf.
Und ein Bär betrat den Raum. Anestis ist groß, Anestis ist voller Leben, voller Energie,
ja,
voller Genussfreude. Und zum Glück war er nicht alleine. Er hatte nämlich seine wunderbare Frau Stavroula dabei.
Und es war so, als würden wir uns schon ewig kennen. Die beiden setzten sich, wir waren sofort ins Gespräch vertieft, als ob wir uns seit Jahrzehnten kennen würden. Es war herrlich. Wir haben gegessen, wir haben uns unterhalten, wir haben großartigen Wein getrunken. Es gab Kohlrouladen mit Fisch, Wildkräutersalat, mit Seefenchel, Tintenfisch gegrillt, mit schwarzäugigen Bohnen, geschmorte Auberginen mit Nüssen und Rinderbäckchen-Kroketten. Und die Kinder haben diese Kartoffeln geliebt, diese Kartoffeln, diese knusprigen Patates.
Ja, Anestis fragte, soll ich einfach mal bestellen? Wir sagten, bestelle einfach mal. Und das dauerte dann so ungefähr eine Viertelstunde, sprach mit der Bedienung hier und da, keine Ahnung, was die genau besprochen haben, aber das Ergebnis war köstlich.
Zum Nachtisch hatte er sich dann auch was Besonderes überlegt. Da war die Dame von Tiffany's ein bisschen eingeschnappt, dass er den Nachtisch nicht dort nehmen wollte. Nein, er wollte nämlich in die Blé Taste Galerie. Also es war wirklich eine Nachtischgalerie. Auf einem riesigen Verkaufsfläche gab es Eis, Pralinen, Kuchen. Das wird auch tagsüber Brot gebacken und wir haben dann noch Eis gegessen und ein Pralinchen schnabuliert. War lecker.
Also und dann, Anna, verließen wir Thessaloniki und fuhren in einen Ort namens Komnenades.
Ein 30-Seelen-Dorf im Norden Griechenlands, ganz an der Grenze zu Albanien. Also man sieht schon die Berge von Albanien. Und dort macht Anestis zusammen mit Kostas Wein in Abrahams Garten.
Es wurde langsam Abend und wir fuhren in diesen Ort hinein, sahen keine Menschen und mehr verfallene Häuser als noch stehende. Und wie so manchmal auf unserer Reise dachten wir uns, wo sind wir denn hier gelandet?
Wir bogen um die Ecke und vor uns lag ein
erleuchtetes Paradies.
Ja, es war so schön. Und Kostas eilte auf uns zu. Auch er, ein Bär von einem Mann, Arme ausgebreitet, herzlich willkommen in Abrahams Garten.
Anestis hat gesagt, es kommen Freunde.
Ja. Und dann hat Kostas für uns gekocht, aufgekocht. Also wunderbar. Er hat auf jeden Fall vielleicht ganz kurz noch ein, zwei Worte zu seinem Anwesen. Dort hat sein Opa lange Zeit gewohnt, Abraham. Und der Opa kam eben aus der Pontos-Region, also die Gegend da ums Schwarze Meer herum. Genau. Und 1922, nach dem griechisch-türkischen Krieg, gab es einen richtigen Bevölkerungsaustausch. Das heißt, die Griechen, die dort lebten, mussten zurück nach Griechenland. Die Türken, die in Griechenland lebten, mussten zurück in die Türkei. Und im Zuge dessen kamen eben die Großeltern von Kostas in dieses Dorf nach Komnenades.
Da muss man einmal noch kurz sagen, um was für Zahlen es sich da handelt, weil das unfassbar ist. Also Griechenland hatte damals so 5,5 bis 6 Millionen Einwohner und es kamen 1,5 Millionen Menschen hinzu.
Ja, und sein Opa war eben ein Heiler, eine Art Medizinmann. Er war kein Arzt, aber er hatte das Heilkundewissen. Alle Menschen im Dorf kamen immer zu ihm. Wenn sie irgendwas hatten, wenn sie sich ein Bein gebrochen hatten, dann machte Kostas Großvater denen einen Verband. Und ja, Kostas wollte seinem Opa ein Denkmal setzen. Er hat das liebevoll restauriert, das Haus, und hat dann gedacht, er nennt es Abrahams Garten.
Das war Anestis Idee,
ja,
das Abrahams Garten zu nennen, um diesem Menschen zu ehren und ein Denkmal zu setzen.
Und es ist wirklich wunderschön, dort finden im Sommer Feste statt, dort machen sie ihre Weine, dort gibt es einen großen Brotbackofen, in dem man frisches Brot machen kann. Und Kostas empfing uns wirklich wie alte Freunde. Er hatte auf dem Herd einen Topf stehen, darin waren Morcheln, selbst gesammelte Morcheln. Also ich hatte vorher in meinem Lebtag noch keine Morcheln, glaube ich, gegessen. Die hatte er selbst in den Wäldern gesammelt.
Keine frischen Morcheln, bei uns kennt man die so getrocknet, sind sauteuer. Kostas hatte kiloweise in den Wäldern um Komnenades frische Morcheln gesammelt.
Und machte uns erstmal ein Risotto mit frischen Morcheln. Und das Risotto war mit diesen ganz kleinen griechischen Nudeln gemacht. Oh, toll.
Ja, also die griechische Variante des Risottos, ja, Wahnsinn.
Und wir saßen draußen am Feuer, wir haben den Grill angeschmissen, haben noch ein bisschen Fleisch draufgehauen und haben Wein getrunken, nämlich vom Weingut.
Vom Weingut Abrahamsgarten Wir haben mehrere Sachen probiert, die beiden mal. Wir hatten ja gerade von Andreas Batistis einen Xinoma vor im Glas. Da machen sie auch einen grandiosen, wie ich finde. Und wir haben jetzt den Malagosia Natur. Grob gesagt, viel Schalenkontakt, trüb, unfiltriert.
Kein Schwefel.
Kein Schwefel. Und da machen sie, und deswegen werden wir auf jeden Fall mal am 6. Januar in Abrahams Garten sein, Anna. Weil egal, wann sie den Wein lesen und in die Amphore tun, am 6. Januar wird er abgestochen sozusagen. Und da gibt es ein großes Fest mit dem frischen Wein.
Was heißt abgestochen? Wer wird abgestochen?
Ja, irgendein Tier wird vorher abgestochen und gegrillt. Ja, und der Wein kommt halt aus der Amphore.
Ja, das ist Weinsprech. Das musst du unseren Hörern und Hörerinnen übersetzen.
Unseren Hörerinnen?
Ja.
Ja.
Goldgelb rinnt er ins Glas. Oh, dieser Duft.
Kräuter, würzig.
Ich sitze wieder in Abrahams Garten mit Kostas am Feuer, sinniere über das Leben. Mm.
Mm. Das ist einfach nur Kräuter. Kräuter pur. So und ein richtig mega Säurenerv.
Boah.
In der Mitte, der hält diesen Wein so frisch, so lebendig. Boah, ich möchte erst das Glas aufessen.
Ja, habt ihr es gehört? Unfassbar. Mega Säurenerv. Tolle Weinsprache, oder? Mm. Also die Säure ist ziemlich präsent, sagen wir es mal so.
Aber da wäre nicht unangenehm. Das ist so Laserschwert. Pfiou, auf der Zunge Mitte und oh, ich muss noch. Das zieht so durch. Mm. Ne? Dieser Säurenerv zieht durch, macht den Wein so frisch, so lebendig. Ein bisschen so Pfirsichnoten. Aber es dominieren einfach die Kräuter, aber die frischen Kräuter. Salbei, Thymian, kein Rosmarin, aber so diese Salbei, Thymian Richtung. Oh, schön. Das ist geil.
Schön. Lass uns noch einen Satz zu diesen Festen auch sagen. Manchmal haben sie auch schon Pianisten eingeladen aus Athen, haben ein Klavier dorthin gestellt. Und
kein Klavier, einen Flügel.
Einen Flügel hingestellt und dann sitzt man da an einem lauen Sommerabend und trinkt Wein und ist auf diesem Weingut. Das ist einfach großartig. Ziel ist natürlich auch wieder Leute in diese Region zu locken oder für diese Region zu begeistern, denn Cominatis ist ziemlich ausgestorben. Also wir haben es vorhin schon gesagt, 30 Menschen leben noch dort. Da ist nicht mehr viel los. Wir haben das ja am nächsten Tag gesehen, denn da hat Kostas uns mitgenommen und meinte, komm, jetzt gehen wir ins Café Nion, also ins Dorfcafé. Und ich sagte zu ihm, sag mal, sind da nicht nur Männer? Und dann lachte er schallend, weil ich hatte im Reiseführer irgendwo gelesen, ja, da sind nur die Männer und diskutieren über Politik oder was weiß ich. Er lachte schallend, ach, wo hast du denn das wieder gelesen? Ja, wir kamen da an, das waren nur Männer. Egal. Und das war auch herrlich, oder? Dieses Dorfcafé Nion.
Die unterhielten sich über Morcheln und tranken dazu
morgens
Zipuro.
Um 11.
Also der, in Griechenland trinkt man als Aperitif, denn in Frankreich wird um die Uhrzeit ja ganz gerne mal ein Schaumwein geöffnet, ein Cremant oder ein Champagner.
Oder ein Pastis im Süden des Landes.
Im Süden eher auch mal ein Pastis, das stimmt. Okay. Aber in Griechenland trinkt man dann gerne nicht viel, aber so ein kleines Fläschchen, das kommt mit Wasser und Eis. Und das wird dann gerne getrunken.
Ja, und das ist dieser Tresterbrand. Und es ist ja ein großes Missverständnis, dass die Griechen immer nur Ouzo trinken würden. Nein, kein Mensch trinkt mehr Ouzo. Die trinken Zipuro.
Ja, und wenn der gut gemacht ist, kann das auch echt fein sein. Also gerade, wenn es mit Wasser verdünnt ist. Ich bin ja nicht so der Brand- und hochprozentig Trinker. Aber mit Wasser verdünnt ist das echt eine feine Sache. Und das Lustige, ne, dann waren die alten Herren zwischendurch auch mal ein bisschen hungrig, dann bestellten sie so ein Gemüsetellerchen. Ich hatte eingelegt im Gemüse. Das war schön, ich habe mich sauwohl gefühlt dort.
Und dann sagte Kostas, nachdem wir fertig gegessen hatten, komm, ich nehme euch mit. Wir gucken mal, ob wir Beeren finden.
Nein, ich wollte nur Morcheln sammeln.
Ja, also gut, das klang aber jetzt schöner, fand ich. Er sagte, komm, lass uns Morcheln sammeln, ich habe eine super Stelle. Wir versuchten mit unserem Bus da in die Walachei zu fahren, in den Wald hinein. Da streikten die Reifen. Da wussten wir noch nicht, dass wir neue Reifen brauchen. Egal. Wir sind also mit Anestis-Wagen gefahren. Das war so ein kleiner Lieferwagen. Die Kinder waren hinten auf der Ladefläche. Wir fuhren mitten in den Wald hinein, hielten an einem steilen Abhang.
Bei jedem Schlagloch tönte von hinten ein belustigtes Quietschen.
Weil die Kinder hin und her geschleudert wurden. Ja. Jedenfalls stiegen wir aus. Vor uns super schöne Landschaft. Man blickte halt auf die Berge nach Albanien. Es ging steil runter und Kostas sagte nur, schaut mal hier, Die Fußspuren. Schaut mal hier. Da ist ein Bär langgelaufen und dort ein Wolf. Und da ein Wildschwein. Und unsere Kinder so, oh, okay, ein Bär, wo ist der? Es war auch so undurchdringliches Dickicht überall. Also ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass wir einem Bären begegnen.
Ja, man guckte so rum und es war einfach nur Natur. Die Kinder blieben sehr dicht bei uns und wir blieben wiederum sehr dicht bei Kostas.
Kostas, kann man dazu auch noch sagen, ist ein fantastischer Fotograf und fährt immer wieder abends in der Dämmerung dahin und hat schon tolle Bilder gemacht, hat auch Preise dafür gekriegt für seine Bilder. Er hat uns was sehr Interessantes abends am Feuer erzählt. Er sagte, er hat lange Zeit in Deutschland gelebt, er spricht auch sehr gut Deutsch, war er immer müde. Er war immer müde, hat keine Energie für irgendwas, ist abends um 5 ins Bett gegangen. Seit er wieder in Griechenland lebt, 2010 ist er, glaube ich, zurückgekommen, hat er sowas von Energie. Also Kostas studiert Archäologie, er hat eine Weinbar aufgemacht in Kastoria, auch ein sehr schöner Ort, 20 Kilometer von Cominades entfernt. Er spielt in einer
Theatergruppe.
Ja, also er birst vor Energie. Kann man das sagen? Er birst, er ist voll mit Energie.
Er hat gesagt, in Deutschland, die Leute, die gehen zur Arbeit, danach gehen sie immer einkaufen und sagt, Einkaufen ist mir ganz wichtig in Deutschland. Dann gehen sie nach Hause, essen irgendwas und setzen sich vor den Fernseher. Bis ins Bett gehen, um wieder aufzustehen und wieder zu arbeiten. Gesagt, er hat in Griechenland, seitdem er zurück ist, hat in 10 Jahren geschafft, dafür hätte er in Deutschland 200 Jahre leben müssen.
Also ein rundum, strotzender Mensch.
Ja, ich finde auch schön, wie er eigentlich zum Fotografen geworden ist. Er war früher Jäger, hat gejagt. Jetzt macht er das auch noch so ein bisschen im Sommer, wenn die Trauben reif sind, legt er sich mit dem Gewehr in den Weinberg schlafen, dass die Trauben nicht fressen, die Wildschweine. Und da hat er immer mehr die Kamera mitgenommen und hat mit den anderen Jägern Ärger bekommen, weil er immer erst fotografiert hat, bevor er die Tiere erschossen hat. Und dann ist halt manches auch entkommen. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich lasse das Gewehr einfach zu Hause, ich fotografiere nur noch.
Leider haben wir keine Bären gesehen an diesem Tag. Und ja, es wurde dann in den nächsten Tagen auch für uns Zeit, Griechenland zu verlassen. Und wir gingen mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Weinend, weil wir es einfach wunderschön fanden, so großartige Menschen kennengelernt haben.
Traumhaft gegessen haben.
Und lachend, weil wir wissen, wir kommen wieder. Also wir waren nicht das letzte Mal in Griechenland.
Auf gar keinen Fall. Und wir haben die ganzen Menschen nicht zum letzten Mal gesehen. Und wir waren auch sehr, sehr aufgeregt auf Albanien.
Ja.
Aber davon?
Davon erzählen wir euch nächstes Mal.
Genau, bei Travel and Taste.
Der Podcast. Und jetzt trinken wir den griechischen Wein auf.
Und sagen, Kalinichta.
Wieso Kalinichta? Man sagt doch Yamas.
Kalinichta, gute Nacht. Weiß ja nicht, um welche Uhrzeit ihr den Podcast
Wir sagen
hört.
Auf jeden Fall Yassas Griechenland. Leute, folkt uns auf travelandtaste.world. Könnt ihr all unsere Blogartikel lesen. Und ja, storymacherin.de.
patrickhemminger.de.
Ihr wisst unsere Kanäle, ihr könnt uns schreiben. Schickt eure Fragen an uns. Und Patrick? Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte sagen, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, klickt auf Folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns. Lasst uns mal eine vielsternige Bewertung da. Ich mag es nicht, wenn die Leute immer sagen, 5 Sterne, aber lasst uns mal eine.
Lasst uns 5 Sterne da.
Leute. Lasst uns 5 Sterne da. Lasst uns nicht drum rumreden über den heißen Brei.
Bis zum nächsten Mal bei Travel and Taste.
Punkt World.
Der Podcast.